Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hela Up to Date. Mit diesen Folgen möchten wir Sie über unsere Schule informieren. Wie sieht unser Schulkonzept aus? Welche Aufgaben gehören zu unserem Versuchsschulauftrag? Und natürlich, welche Visionen für die zukünftige Schulentwicklung haben wir? Aus diesem Grund hält dieser Podcast, was der Name verspricht. Sie als ZuhörerInnen nämlich up to date. Wir wünschen viel Spaß beim Hören und freuen uns, Ihnen und Euch Einblicke in unsere Arbeit zu gewähren. Ich begrüße heute den Fachsprecher Naturwissenschaft André Lohse bei mir. Hallo André.
Hallo Lea, grüß dich.
Ja, wir unterhalten uns heute zum Thema MINT an der Hela. Wie fördern wir wertvolle Zukunftskompetenzen? Ich erkläre noch mal kurz, was MINT überhaupt heißt. Das hört man ja öfters mal, aber ich glaube, die wenigsten wissen, was es ausgesprochen heißt. Das heißt Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Ja, da geht es ja darum, dass man kreatives, lösungsorientiertes und erfinderisches Denken kennenlernt oder übt, weil das ja auch in einer sich stetig wandelnden Welt einfach unabdingbar heutzutage ist. Wenn wir jetzt auch mal so den Blick auf den Fachkräftemangel werfen, dann sieht man, dass MINT-Ausbildungsberufe oder auch MINT-Studiengänge richtig gute Zukunftsprognosen erhalten. Deshalb möchte ich jetzt mal zu Beginn aus deiner Praxiserfahrung wissen, was würdest du sagen? Welche Kompetenzen fördern MINT-Fächer in besonderer Weise und worin besteht der Wert für die SchülerInnen?
Also mit Blick auf die hessischen Kerncurricula in Chemie, Biologie oder auch Physik sind die fachlichen Kompetenzen eigentlich die Erkenntnisgewinnung, die Nutzung fachlicher Konzepte, die Kommunikation und die Bewertung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse. Persönlich sehe ich den Bereich Erkenntnisgewinnung als zentral an, wobei natürlich eine starke Interdependenz zwischen den anderen Kompetenzbereichen besteht. Im Bereich der fachlichen Kompetenzen sehe ich im Besonderen die Kooperation und die Teamfähigkeit als wichtig an, zum Beispiel beim gemeinsamen Experimentieren, zum Beispiel beim Aufräumen oder auch beim Holen der Materialien und so weiter.
Stimmt, ja, da kommt ja auch sehr viel Überfachliches zusammen. Das, genau. An der Hela gibt es ja ein Wahlpflichtfach, das heißt ANNA, angewandte Naturwissenschaft. Könntest du das Fach unseren ZuhörerInnen mal genauer erläutern? Wie zeigt sich in so einer Schulstunde ANNA die Anwendungsseite konkret?
Also konkret zeigt sich die Anwendungsseite in ANNA eigentlich so in den Handlungsprodukten der Schülerinnen und Schüler zu den jeweiligen Unterrichtsthemen. Zum Beispiel wäre da ein selbstgewonnener Naturfarbstoff, den man dann wiederum nutzt, um einen Seidenschal zu färben. Oder auch eine selbstgemachte Schokolade, eine Seife, eine Lavendula-Creme, ein programmierter Roboter oder ein selbstentwickeltes Schwarz-Weiß-Foto. Aber auch Infoplakate zu Themen wie zum Beispiel der Kristallisation oder der Astronomie werden natürlich immer wieder auch hergestellt. Hier muss man natürlich darauf achten, dass sich die Unterrichtsthemen nicht mit den Themen aus den Unterrichtsfächern Chemie und Biologie oder auch Physik überschneiden, weil das natürlich sonst für die Schülerinnen und Schüler total langweilig wird, wenn sie das dann zweimal hören müssen. Wie kann ich Ihnen so eine Schulstunde in ANNA vorstellen? Das kommt natürlich darauf an, in welcher Unterrichtsphase ich gerade mich befinde. Zu Beginn ist es eigentlich immer so, dass wir uns gemeinsam überlegen, was so ein interessantes naturwissenschaftliches Thema sein könnte, das wir dann vertiefend bearbeiten wollen. Es kann natürlich auch eine Teilnahme an einem Wettbewerb sein, wie zum Beispiel Chemie mach mit. Und dann kommt natürlich erstmal so eine Art Recherchephase, wo die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit mir einfach so ein bisschen im Internet oder auch in Büchern das Thema konkretisieren und dann in Form von einer Mindmap Unterthemen oder Schlüsselpunkte finden oder auch in einer Art von einer anderen Wissensstrukturlandkarte. Und dann suchen wir gezielt nach Zusammenhängen und planen dann den weiteren Verlauf, der natürlich je nach Thema ganz unterschiedlich aussehen kann. Mir ist persönlich dabei aber immer wichtig, dass wir die Zusammenhänge irgendwie experimentell bestätigen oder halt auch das gesammelte Wissen nutzen, um irgendein Anwendungsprodukt dann auch herzustellen oder anderen unserer Erkenntnissen dann in Form von Erklärvideos oder Präsentationen auch zu zeigen.
Wow, das klingt ja total spannend. Gerade diese Produkte sind ja sehr lebensnah. Können die Schüler die dann auch mitnehmen?
Ja, natürlich. Ja. Das ist oftmals der Fall. Jetzt haben wir zum Beispiel gerade Kristalle gezüchtet und die Alaun-Kristalle, die sie teilweise gefärbt haben, die nehmen sie dann auch mit. Oder vorher hatten wir eine Clavendula-Creme hergestellt und in Dosen abgefüllt. Das durften sie dann auch mitnehmen oder ihr Schwarz-Weiß-Foto.
Klar. Ja, prima. So soll Unterricht ja sein. Genau, da hast du ja auch schon gerade mit dem Experimentieren einen wichtigen Ansatz angesprochen. Oder es geht ja auch um Forschen immer in MINT-Fächern. Das geht ja noch über dieses Entdecken hinaus, weil Forschen ist ja auch schon systematischer. Also man geht ja da richtig systematisch vor. Und da würde ich gern von dir wissen, wie leitet man denn so einen systematischen Prozess in einem MINT-Fach an? Also ist da auch der Umgang mit jüngeren und älteren SchülerInnen durchaus unterschiedlich?
Also wenn man sich so die Naturwissenschaften anguckt, dann ist eigentlich, wenn man die Systematik anguckt, meines Erachtens der naturwissenschaftliche Erkenntnisgang eigentlich essentiell. Zu Beginn steht eigentlich immer ein konkretes Problem oder eine Problemfrage, die sich zum Beispiel aus der Beobachtung eines Phänomens oder einem konkreten Problem ergibt. Und um dieses Problem zu lösen, muss man dann zunächst logisch begründete Vermutungen, sogenannte Hypothesen, aufstellen. Und da sind natürlich die eigenen Erfahrungen mit der Umwelt und gegebenenfalls der Austausch mit den anderen Schülerinnen und Schülern zentral. Im nächsten Schritt muss man halt diese Vermutungen in irgendeiner Form experimentell beweisen, um sie dann entweder zu verifizieren oder zu falsifizieren und dann vielleicht, wenn man das schafft, auch Gesetzmäßigkeiten zu erkennen oder sogar Naturgesetz aufstellen zu können. Und auch hier spielt dann natürlich auch die Fehleranalyse eine wichtige Rolle. Und manchmal ergeben sich sogar Folgeexperimente, wo man nochmal was nachschauen oder vielleicht dann abändern kann. Und davon ganz abgesehen ergibt sich natürlich bei den Naturwissenschaften auch oftmals so eine Art ethische Dimension, wo man dann nochmal drüber reden kann. Wenn man so einen Prozess anleiten möchte, dann muss man entweder dafür Sorge tragen, dass die Schülerinnen und Schüler eine Problemfrage finden, oder man kann einfach das Problem als Problemstellung vorgeben. Es ist aber eigentlich immer besser, wenn die Schüler selbst die Frage auf die Frage kommen. Dazu kann man zum Beispiel einen Demonstrationsversuch zeigen oder ein Bild des Phänomens zeigen. Oder vielleicht ergibt sich das Problem auch im Laufe des Unterrichts von den Schülerinnen und Schülern selbst. Bei jüngeren als auch bei älteren Schülerinnen und Schülern muss man darauf achten, dass diese an die Fragestellung durch ihre Vorerfahrung aus dem Alltag oder dem Unterricht auch anknüpfen können. Es macht keinen Sinn, jetzt irgendwie Quantenmechanik rüberbringen zu wollen, wo einfach die Voraussetzungen fehlen.
Ja.
Im Rahmen der didaktischen Reduktion wird dann der Lerngegenstand durch Vereinfachung in den Motivations- und Verstehenshorizont der Schülerinnen und Schüler gebracht. Und da ist natürlich der Grad der Abstraktion zentral. Während jüngere Schülerinnen und Schüler Phänomene eher bildlich oder sprachlich erklären können, ältere dies dann aufgrund ihrer Hintergrunderfahrung vielleicht auch schon symbolisch oder sogar mathematisch darstellen.
Also würdest du sagen, man kann eigentlich dasselbe in beiden Altersgruppen, nur das Ergebnis ist ein anderes, oder man müsste es anders mit Hilfestellung?
Gut, es gibt natürlich, es kommt natürlich aufs Thema an. Manche Themen, da muss man einfach gewisse Vorerfahrungen raussetzen. Das kann man erst ab einem gewissen Alter ansetzen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Kristallisation nehme, da kann ich das schon im Grundschulalter oder auch früher schon mit einfachen Erklärungen den Schülern oder den Kindern näher bringen. Wenn ich dann natürlich sowas wie Kristallgitter erklären möchte oder ähnliches, da kann ich dann natürlich dann auch die Älteren ansprechen.
Mhm. Genau. Ja, das ist ja auch schon ein sehr wichtiges wissenschaftliches Vorgehen, das man auch an der Universität dann beherrschen muss im Prinzip.
Genau.
Später. Ja, unsere Schule legt ja auch den Schwerpunkt auf projektorientiertes und fächerübergreifendes Lernen, um dann eben ja letztendlich vertieftes Lernen zu ermöglichen. Siehst du darin auch eine Chance für MINT-Fächer? Ich würde es jetzt mal zugespitzt formulieren. Ist die Unterteilung in Bio, Physik, Chemie, wie man das jetzt noch oft macht, ist es überhaupt noch zeitgemäß? Und wäre nicht eigentlich ein einziges Fach sinnvoll, das so eine engere Verzahnung dieser Disziplinen abbildet?
Ja, sowohl eine Unterteilung der naturwissenschaftlichen Fächer als auch ein einziges Fach, Navi, hat natürlich Vor- und Nachteile. Ich finde, dass wir hier an der Hela einen guten Mittelweg gefunden haben. Während in den Klassen 5 bis 7 bei uns im Navi-Unterricht, das Ganze natürlich im Navi-Unterricht stattfindet und da sehr viel Wert auf fächerübergreifende naturwissenschaftliche Grundbildung gelegt wird, findet der Unterricht in der 8. bis 10. Klasse innerhalb der einzelnen Fächer statt. Und das halte ich aufgrund der steigenden Abstraktionsfachlichkeit auch für sinnvoll. Es wäre verwegen zu behaupten, dass ein Biologielehrer die chemische Symbolsprache genauso gut erklären kann wie ein Chemielehrer. Auf der anderen Seite ist es natürlich häufig so, dass Fragestellungen aus der Alltagswelt der Schülerinnen und Schüler häufig nicht aus der Sicht nur eines Faches beantworten werden können. Da ist meines Erachtens die Professionalisierung der unterrichtenden Lehrkraft, aber auch der Austausch innerhalb der Fach- bzw. Jahrgangsteams entscheidend. Und die Lehrkraft muss über ein breites Wissen verfügen, um im Rahmen kumulativen Lernens dann auch eine horizontale Vernetzung von Unterrichtsthemen innerhalb ihres Faches zu implementieren. Ja, die vertikale Vernetzung kommt natürlich neben der Professionalisierung der Lehrkräfte auch durch das projektorientierte Lernen der HeLa zum Vorschein. Da kann man ganz unterschiedliche fachliche und persönliche Sichtweisen in ein Projekt wie zum Beispiel dem Wald- oder auch dem Wasserprojekt einfließen lassen.
Okay, das hast du sehr sinnvoll erklärt. Das kann ich mir auch besser vorstellen, was dafür und dagegen spricht. Was natürlich auch insgesamt jetzt seit der Pandemie zugenommen hat, aber auch generell, ist die Digitalisierung. Spielt einfach immer eine stärkere Rolle, auch in der Bildung, im Schulalltag. Inwiefern unterstützen oder ergänzen sich digitale und naturwissenschaftliche Kompetenzen aus deiner Sicht?
Also wie eingangs bereits erwähnt, ist der Kompetenzbereich Kommunikation ja ein ganz zentraler Bereich der naturwissenschaftlichen Curricula. Und natürlich spielt hier die Digitalisierung auch eine wichtige Rolle. Während man früher lange Zeit in Bibliotheken nach Informationen gesucht hat, findet man das heute mit Hilfe geeigneter Suchmaschinen relativ schnell. Und auch in den Berufen oder später im Studium wird der Umgang mit dem PC und entsprechender Software natürlich vorausgesetzt. Und der wissenschaftliche Austausch läuft heute zunehmend digital ab. Da wir in Hessen in der Sekundarstufe 1 kein eigenständiges Fach Informatik haben, müssen unsere Schülerinnen und Schüler natürlich in den anderen Fächern irgendwie zu dieser digitalen Mündigkeit herangezogen werden. Und neben einem geeigneten Medienkonzept und einer guten digitalen Ausstattung spielt natürlich auch die Qualifizierung der Lehrkräfte eine zentrale Rolle. Und im Bereich des Konzeptes überlegen wir natürlich als Fachbereich ständig, wann und wo gegebenenfalls digitale Inhalte sinnvoll in den Unterricht eingebaut werden können. Hier spielen natürlich die Rahmenbedingungen eine entscheidende Rolle. Ohne Endgeräte mit geeigneter Software in der Navi und Schülerinnen und Schüler, die bereits irgendwie im Rahmen des schuleigenen Medienkonzepts Erfahrung mit, was weiß ich, Text- und Tabellenkalkulationsprogrammen gesammelt haben, kann ich nun mal keine Regressionsgrade erstellen lassen oder erklären, wie man mithilfe von Makros in einem Tabellenkalkulationsprogramm Aufgaben automatisiert. Und diese Skills sind aber möglicherweise wichtig, um Ergebnisse von Versuchen interpretieren oder bewerten zu können. Auf der anderen Seite unterstützt eine im Rahmen der Erkenntnisgewinnung angebahnte analytisch-abstrakte Denkweise natürlich den Zugang zu Informatik oder der Elektrotechnik. Und ein fundiertes Verständnis digitaler Geräte wird eigentlich ohne diese beiden Bereiche gar nicht erst möglich.
Genau, ich denke ja auch gerade so in Richtung Programmieren oder so, da ist ja das der Kern der Sache. Wenn man jetzt hier an Technik denkt, an das T in MINT, dann ist es ja wirklich fast unabdingbar, technische Geräte einzusetzen. Jetzt richten wir den Blick aber auch nochmal auf ein anderes Thema beziehungsweise auf eine Sache, die ich ganz erstaunlich fand. Ich habe eine Studie gefunden, die besagt, dass wir im Grundschulalter nie, also wirklich gar keine Berührung mit technischen oder handwerklichen Fertigkeiten kommt, dass die Person, Mädchen oder Junge, auch später keinen Beruf aus diesem Bereich wählen wird, weil das einfach ab einem gewissen Alter dann diese Berührungsängste so groß sind und vielleicht auch das Selbstkonzept dahingehend. Wie kann man aus deiner Sicht schon spielerisch so diese MINT-Kompetenzen anbahnen und dann vielleicht auch ein stärkeres Selbstbewusstsein im Umgang mit diesen Themen?
Meines Erachtens sollte die Förderung sogar schon im Kindergartenalter beginnen. Die meisten Kindergärten besitzen heute ja ein offenes oder teiloffenes Konzept. Und hier kann man einfach eine Forscherstation implementieren, an der sich die Kinder zum Beispiel mit Magnetismus und anderen interessanten Phänomenen auseinandersetzen können. In der Grundschule hängt natürlich viel von der Klassenlehrkraft bzw. der Lehrkraft im Sachunterricht ab. Auch im Kerncurriculum Sachunterricht der Primarstufe sind die Kompetenzbereiche Erkenntnisgewinnung, Kommunikation, Bewertung und Nutzung fachlicher Konzepte verankert. In den Inhaltsfeldern kann man sagen, in Natur und Technik, da werden wichtige Kompetenzen wie das gezielte Beobachten oder das Erkennen von Regelmäßigkeiten geschult. Dann hat man natürlich auch viele Verbände, die das unterstützen, zum Beispiel den Verband Deutscher Chemiker. Die bieten Fortbildungen für Grundschullehrkräfte an und stellen Materialien kostenlos zur Verfügung, wie zum Beispiel Kunuskuhle, Kunststoffkiste. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele tolle Wettbewerbe, zum Beispiel den Wettbewerb Naturtagebuch mit Manfred Mistkäfer, die Natur entdecken vom Bund Jugend oder ähnliche. Und die befördern dann natürlich auch die Beschäftigung mit der Umwelt. Und das sind gerade so Themen, die die Kinder in dem Alter auch sehr interessieren, Tiere, Umwelt, wie bin ich aufgebaut und so weiter. Ich persönlich achte darauf, dass ich zum Beispiel mit meinen Söhnen regelmäßig in die Natur gehe. Mein Großer ist jetzt 6,5, das wird ja dann genau von dem Alter her reinpassen. Und letztens haben wir zum Beispiel Pilze besucht und dann haben wir gemeinsam bestimmt, wie sieht der Pilz aus, was ist es für ein Pilz, kann ich den essen und so weiter. Und das hat ihnen auch viel Spaß gemacht, das Suchen, das Finden, das Bestimmen und dann am Ende sogar gemeinsam kochen. Auch beim Kochen hat man natürlich oftmals die Naturwissenschaften drin. Und natürlich muss man einfach sagen, fast alle Kinder haben einen natürlichen Wissensdurst und stellen ganz viele tolle Fragen. Und fatal wäre es meines Erachtens, nicht auf diese einzugehen oder sich oder die einfach nicht ernst zu nehmen und mit einem, weil es halt so ist, abzutun. Bei der Beantwortung vieler Fragen, wie zum Beispiel, warum ist der Himmel blau, da können selbst wir Erwachsene noch einiges lernen, wenn wir da mal nachgucken. Und was man auch natürlich hat, sind ganz viele tolle Spiele, Klassiker wie Memory oder auch Cubissimo, aber auch beim Lego-Bauen oder bei vielleicht Kosmos-Experimentiersets, da hat man natürlich einen Kontakt mit den MINT-Kompetenzen und die schult man da. Aber natürlich muss man auch darauf achten, dass man die Kinder nicht mit Angeboten zubombardiert, sondern immer nur interessante Angebote schafft oder mal zeigt und guckt, möchte das Kind das auch.
Ja, da hast du auch was ganz Interessantes gesagt mit diesem natürlichen Wissensdurst, wo man ja dann feststellt, dass der irgendwann in der Schule dann so nachlässt. Aber ich glaube, da ist wirklich wichtig, du hast ja jetzt viele Ansätze genannt, wie man den aufrechterhalten kann, wenn man da interessante Angebote schafft. Ja, vielleicht gibt es da auch noch mehr zu tun. Wir wagen jetzt nämlich mal einen Blick in die Zukunft. Ich denke, du hast wahrscheinlich schon ganz viele Ideen. Stell dir vor, wir befinden uns jetzt einfach mal 5 Jahre später, also im Jahr 2026, vielleicht auch noch später, das darfst du selbst entscheiden. Wo stehen wir aus deiner Sicht in Bezug auf die MINT-Fächer als Schule, also jetzt als Helene-Lange-Schule, aber vielleicht auch in Bezug auf die landesweiten Curricula? Hat sich durch die Pandemie jetzt vielleicht auch noch mehr geändert? Sprichwort Technik oder ja, Digitalisierung. Welche Schritte sollten sich aus deiner Sicht vollzogen haben?
Also mit Blick auf die HELA besitzen wir 2026 hoffentlich eine für ein Industrieland wie Hessen angemessene digitale und räumliche Ausstattung. Corona, wie du sagst, hat hier vieles ins Rollen gebracht und auch den Handlungs- und Investitionsbedarf aufgezeigt. Das Kollegium steht auch 2026 der Digitalisierung weiterhin positiv gegenüber und hat durch Fortbildung, das finde ich sehr wichtig, ein hohes Know-how auch in dem Bereich erlangt, weil natürlich stehen auch auf Lehrerseite manchmal auch Ängste oder einfach das Nichtkönnen von gewissen technischen Anwendungen dem gegenüber. Die Bildungsverlage haben ihr digitales Angebot erweitert bzw. optimiert und alle Schülerinnen und Schüler haben Zugriff auf ein Endgerät und digitale Lehrwerke. Im Bereich der überfachlichen Kompetenzen findet sich ja jetzt bereits in allen hessischen Curricula die Medienkompetenz. Die sollte meines Erachtens dann auch einfach noch einen höheren Stellenwert bis dahin erhalten haben. In Bezug auf die MINT-Fächer hoffe ich, dass Informatik 2026 als eigenständiges Fach in der gesamten S1 und nicht nur als Wahlunterricht im gymnasialen Bildungsgang in Hessen angeboten oder aber die personellen und finanziellen Voraussetzungen für ein sinnvolles in die Fächer integriertes Medienkonzept hessenweit geschaffen wurden. Jede Schule verfügt dann möglicherweise auch über einen Schulinformatiker, der dann die Umsetzung auch fachlich begleitet, die Schul-IT wartet, weil daran scheitert es manchmal auch, und die Lehrkräfte fortbildet. Es lohnt sich natürlich auch weiterhin, einen Blick auf digitale Vorreiterschulen zu werfen und natürlich genau zu schauen, was funktioniert gut, was ist obsolet.
Interessant. Ja, zum Schluss möchte ich noch mal auf ein Thema schauen, das sehr häufig im Zusammenhang mit MINT genannt wird. Und zwar geht es darum, so diese Gender-Unterschiede, dass es ja immer noch heißt, dass Mädchen einfach stärker gefördert werden sollten in MINT-Fächern, weil es ihnen nachweislich eben noch an Vertrauen in naturwissenschaftliche Fähigkeiten fehlt. Und sie leider auch oft noch von diesen gesellschaftlich vorherrschenden Stereotypen beeinflusst werden. Viele Mädchen glauben einfach, dass ihre Leistungen da in den MINT-Berufen, ja, den MINT-Berufen zu wenig entsprechen oder stufen diese Berufe als männlich ein, was natürlich auch Quatsch ist. Inwiefern erlebst du im Unterricht so geschlechtsspezifische Unterschiede? Erlebst du sie überhaupt? Und noch viel wichtiger, mit welchen Strategien wirkst du diesen Unterschieden, wenn sie denn vorherrschen, entgegen?
Gut, also Stereotype, das ist ganz klar, die bricht man natürlich nicht von heute auf morgen auf. Vielmehr muss ein gesamtgesellschaftliches Umdenken an der Stelle stattfinden. Dies hat in den vergangenen Jahren im MINT-Bereich auch schon begonnen durch gezielte Programme zur Förderung von Mädchen, zum Beispiel im Rahmen des Girls Days oder des MINT Girls Camp und so weiter. Da zeigen sich auch schon die ersten Erfolge, wenn man sich mal so die Erstsemesterzahlen anguckt. Da haben natürlich die Erstsemesterzahlen von Frauen kontinuierlich sich gesteigert in den letzten Jahren. Ein kleinen Einknick, aber das war, generell gehe ich aber davon aus, dass sowohl Jungen wie Mädchen sich gleichermaßen auch für Naturwissenschaften begeistern lassen. Und die MINT-Fächer dürfen in der persönlichen Haltung nicht als Männerdomäne angesehen werden. Da muss man einfach versuchen, interessante Lerngelegenheiten anzubieten, die zum Beschäftigen mit den MINT-Fächern anregen, und zwar für beide Geschlechter. Natürlich spielt auch die Beziehung zu den Schülern eine zentrale Rolle. Also eine offene Fehlerkultur und die Vermeidung von stereotypen Sprüchen zum Beispiel oder auch Zuweisungen im MINT-Bereich, das ist wichtig, dass man die vermeidet, einfach auch um das Selbstkonzept dann auch zu stärken. Und dann sollte man natürlich möglichst viele Lernsituationen schaffen, zum Beispiel durch Experimente, die die Schülerinnen dann auch erfolgreich abschließen und zu einem guten Ergebnis kommen, weil dann haben sie langfristig natürlich bezüglich ihrer Selbstwirksamkeit eine gute Ausgangslage und auch mehr Interesse für die Naturwissenschaften. Auch die Schulbuchverlage und die Medienanstalten haben sich im MINT-Bereich dahingehend angepasst. Jetzt sind in den Lehrbüchern und auch in den Lehrfilmen nicht mehr nur Mädchen, also nicht mehr nur Jungen in den Abbildungen, sondern auch Mädchen und Jungen in Abbildungen zu sehen. Und auch in den Filmen werden in Szenen in gleicher Häufigkeit Mädchen und Jungen auch eingeblendet. Und es ist dann nicht immer nur der Herr Ingenieur. Und da kann man auch im eigenen Unterricht gezielt auf die Leistung von Wissenschaftlerinnen wie Marie Curie und so weiter eingehen und diese dann vielleicht auch als Vorbilder nutzen. Und bezüglich der geschlechtsspezifischen Unterschiede habe ich häufig die Erfahrung gemacht, dass sich die Jungs öfter überschätzen, während Mädchen ihre Leistung eher kleinreden. Das zeigt sich zum Beispiel an Rückmeldungen der Selbsteinschätzung im AV- und SV-Bogen, aber auch bei den Rückmeldungen formativer Lernstandserhebung und Selbsteinschätzungsbögen. Aber erfreulicherweise nimmt das im Laufe der Schulzeit an der HeLa meist kontinuierlich ab und am Ende haben fast alle ein realistisches Selbstbild. Mädchen sind im Vergleich zu Jungs häufig risikoscheuer oder haben Angst, etwas falsch zu machen, gehen dafür aber oftmals genauer vor oder stellen wichtige Rückfragen. Das zeigt sich zum Beispiel beim Anzünden eines Bunsenbrenners oder dem korrekten Umgang vom Mikroskop. Aber auch hier ist das natürlich rein subjektiv und nicht verallgemeinerbar. Sonst wären wir nämlich gerade wieder bei diesen Stereotypen.
Genau, ja. Aber ich denke, du sprichst was Wichtiges an. Vielleicht ist es ja auch bedingt, dass Mädchen eben gesellschaftlich nicht draufgängerisch sein sollen und deshalb vielleicht auch nicht sich so verhalten dann im Unterricht, weil es von ihnen nicht erwartet wird. Und deshalb vielleicht nicht mit dem Bunsenbrenner jetzt gerade alles anzünden. Also es bedingt sich ja immer. Kein Mensch kommt so auf die Welt, aber wir sind alle nicht ganz frei von den gesellschaftlichen Erwartungen. Aber sehr spannend, dass du schon sehr interessante Ideen hast und auch die Beziehungsebene ansprichst, dass die hier schon sehr gut ausgereift ist, die offene Fehlerkultur. Das sind ja wichtige Aspekte. Vielen Dank, André. Ich wünschte, ich hätte so einen Navi-Lehrer an meiner Schule gehabt. Da waren so viele spannende Ideen. Auch Anna, das Fach ist sehr interessant. Jetzt haben wir ganz viele Themen angesprochen. Ich hoffe, dass die Zuhörerinnen jetzt so ein bisschen Einblick in unseren naturwissenschaftlichen Unterricht haben. Und danke dir nochmal ganz herzlich. Gerne.